Willkommen auf dem Fantasy Channel. Unter dem Vollmond von Linda Budinger. Verena Seiler kann die Gesundheit von Menschen in deren Aura lesen. Doch der Leiche, die sie nachts im Park findet, hilft ihre Gabe nicht mehr. Der Fund setzt eine unheilvolle Kette von Ereignissen in Gang. Kapitel 6. Immer noch spielten Sonnenstrahlen über den Beeten. Ein Tagpfauenauge gaukelte an Verena vorbei. Aber der klösterliche Zauber der Grünanlage war verflogen. Verenas Herz fühlte sich so welk und zerdrückt an wie die verdorrten Astern. Sie ging die Hecke entlang, um sich wieder zu fangen, doch das Knie schmerzte nach dem Missgeschick mit dem Schlauch und sie konnte den Streifzug nicht mehr genießen. Vor einer Eisenpforte in der grünen Buchswand blieb sie stehen. Sie zerrte vergeblich an dem zugewachsenen Türchen und wandte sich erneut rückwärts. Wolf wollte sie jetzt um keinen Preis der Welt begegnen. Also klopfte sie gegen die Küchenfenster und gewann so Ginas Aufmerksamkeit. Die Haushälterin ließ sie wieder ein. Zurück an ihre Arbeitsstätte riss Verena ein Blatt von ihrem karierten Block und schrieb einen Brief an Tina. Aufs Lernen konnte sie sich momentan sowieso nicht konzentrieren. Zuerst flossen die Worte nur so aufs Papier. »Hallo, Tina. Da das Telefon hier gerade streikt, bestimmt sucht jemand in der alten Militäranlage nach kleinen grünen Männchen, möchte ich dir ganz altmodisch ein paar Zeilen schreiben. Briefe schreiben passt zu diesem Haus mit seiner Atmosphäre des letzten Jahrhunderts. Ich habe mich schneller eingelebt als erwartet. Heute hatte ich eine aufregende Begegnung.« Nach wenigen einleitenden Sätzen stockte der Gedankenfluss. Verena war ungeübt im Verfassen persönlicher Briefe. Ihre Hand sträubte sich, die Gefühle von vorhin aufzuzeichnen oder das Zusammentreffen mit Wolf auch nur zu skizzieren. Verena seufzte und kaute am Bleistift. Kein Wunder, dass sie die Worte fehlten. Sie musste erst mal ihre Empfindungen in den Griff bekommen. Sowohl die Abneigung gegenüber Frau Hagendorf als auch die Zuneigung zu deren Sohn war unprofessionell. Weil sie Tina nichts von dem Erlebnis im Gewächshaus erzählen wollte, erwähnte Verena nur den Besuch im Kräutergarten und die reizenden Schmetterlinge. Sie musste Tinas Spekulationen um eine Romanze ja keine Nahrung geben. Verena bemühte sich um einen heiteren Postkartentonfall und erging sich in architektonischen Besonderheiten Weißenbachs, bis die Seite gefüllt war. Um ihr Gewissen zu beruhigen, machte sie sich anschließend mit Feuereifer über die Bücher her. Das Abendessen war eine Katastrophe. Frau Hagendorf saß mit zusammengepressten Lippen am Tisch und warf Verena und ihrem Sohn merkwürdige Blicke zu. Verena wurde rot. »Hat Ihnen der Ausflug in den Garten gefallen?« fragte die alte Dame ironisch. »Sie haben ja richtig Farbe bekommen.« Verena blieb fast der Bissen im Hals stecken. Sie hatte Frau Hagendorf gegenüber nichts davon erwähnt. »Ja«, begann sie vorsichtig. »Die Sonne war herrlich.« Unwillkürlich blinzelte sie zu Wolf hinüber. Ob er etwas ausgeplaudert hatte? Doch er trug eine überraschte Miene zur Schau. Hatte seine Mutter sie beide beobachtet? Durch die Lichtschächte hatte man doch keinen freien Ausblick. Da musste Frau Hagendorf schon selbstständig zu einem der Seitenflüge gelaufen sein. Oder es gab immer noch Ecken des Anwesens, die Verena nicht kannte. Und sie beschloss, das so bald wie möglich zu ändern. Die alte Frau entgrätete geschickt die Forelle auf ihrem Teller. Ihre knotigen Finger führten das Fischmesser, als hätten sie ihr Lebtag nichts anderes getan. »Ich hatte Sie vermisst, wissen Sie, Fräulein Seiler. Sie waren fort, während der Arbeitszeit.« Wolf räusperte sich. »Ich habe Frau Seiler das Gewächshaus gezeigt und sie dabei wohl aufgehalten. Es tut mir leid, dass du darunter zu leiden hattest, Mutter.« »Es ist ja nichts passiert, oder?« Der Blick des toten Fisches war freundlicher als der Ausdruck auf dem Gesicht der alten Dame. Verena schluckte den Bissen endlich herunter, aber sie hätte genauso gut zerkochte Pappe essen können, anstelle der Forelle mit Herzogin Kartoffeln und Spinat. Dieser vorwurfsvolle Tonfall und die angedeuteten Unterstellungen. Kein Wunder, dass Wolf so vorsichtig mit den Gefühlen seiner Mutter umging. Dabei hatten sie beide überhaupt nichts Unrechtes getan. Verena bedauerte ihn und ein wenig sich selbst. Aber Sidonie Hagendorf war nicht Verenas Mutter, sondern eine Patientin. Wenn sich ihr Sohn von ihren Launen terrorisieren ließ, gut. Aber Verena musste ihr die Stirn bieten, ohne sie zu sehr zu verärgern. »Ich hatte Gina gebeten, in meiner Abwesenheit gelegentlich nach Ihnen zu sehen. Es tut mir leid, wenn Sie sich vernachlässigt gefühlt haben«, erklärte sie ruhig. »Das junge Ding hängt ja dauernd am Transistor. Es wird mich vergessen haben.« Verena hackte ihren Fisch regelrecht entzwei. Warum präsentierte Frau Hagendorf dieses dienstliche Versäumnis erst am Abendbrottisch, anstatt es unter vier Augen anzusprechen? Es sei denn, es ginge gar nicht darum, dass Verena für eine Weile nicht erreichbar gewesen war, sondern darum, mit wem sie diese Zeit verbracht hatte. Das war ungerecht, aber folgerichtig. Wenn Sidonie Hagendorf bisher die Zeit ausschließlich mit ihrem Sohn verbracht hatte, war sie vielleicht auf andere Kontakte eifersüchtig. Die beiden hatten ohnehin eine besonders innige Beziehung. »Ich bemühe mich, Sie zufriedenzustellen«, sagte Verena in versöhnlichem Tonfall. Ihre Hand krampfte sich um die Gabel. »Wenn ich das nächste Mal eine kleine Pause brauche, werde ich mich bei Ihnen abmelden, wenn es recht ist.« »Das wäre wünschenswert«, kam die Antwort. Verena bemerkte ein zufriedenes Leuchten auf dem Gesicht der alten Dame. Sie entspannte sich. Die Stelle war ohnehin befristet. 4,5 Wochen noch, dachte Verena. Dann reisten Wolf und seine Mutter in ein einsames französisches Bergtal, ob die Kur wie gewünscht anschlug. Frau Hagendorfs Kräfte erlahmten, sehr langsam für eine Sterbende. Aber sie starb. Verena wollte es nicht, doch sie begann, in ihren Tagträumen an ein gemeinsames Leben mit Wolf zu denken. Ein Leben, in dem er frei war von allen Verpflichtungen. Die nächsten Tage hielt Frau Hagendorf Verena in Atem. Sie schickte sie für kleinere Besorgungen in die Küche oder nach Büchern in die Bibliothek. Der Fernseher blieb aus und Verena las ihrer Patientin kapitelweise aus Romanen vor, die 100 Jahre und älter waren. Es war mühevoll, die Frakturschrift zu entziffern, und nach dem dritten Verleser binnen einer Minute hielt Verena inne und ließ das Buch sinken. »Entschuldigen Sie, aber mir fällt das Lesen dieser alten Schrift schwer. Möchten Sie nicht vielleicht ein paar aktuelle Romane haben? Weber könnte Ausgaben des einen oder anderen Titels in modernem Druckbild besorgen.« Doch davon wollte die alte Dame nichts hören. »Verschonen Sie mich bitte mit dem neumodischen Schund«, sagte sie unmissverständlich. »Die alten Meister beherrschten wenigstens noch ihr Handwerkszeug.« Alt, ja, das stimmte. Von vielen der Autoren hatte Verena noch nicht einmal gehört und bezweifelte, dass es davon Neuauflagen gab. Die Werke stammten aus einem anderen Jahrhundert und hatten den Aufstieg in den literarischen Kanon nicht geschafft. So viel also zum Thema »Meister«, dachte sie säuerlich, und kämpfte sich weiter durch die schauerliche Geschichte der »singenden Rosen«. Wie Gina erwähnt hatte, wurde die Bibliothek kaum genutzt. Die Bände hatten längst Staub angesetzt. Frau Hagendorf schien auch den Großteil der Werke bereits zu kennen, einigen Kommentaren zufolge. Manche Stellen, Verenas Empfinden nach die besonders pathetischen, hörte sie gerne auch 2 oder 3-mal. Daher wurde Verena den Verdacht nicht los, dass die Vorlesestunde sie nur von anderen Beschäftigungen fernhalten sollte, von weiteren Begegnungen mit Wolf beispielsweise. Verena musste sich sputen, um trotz der vielen Ablenkungen tagsüber mit ihrem Lernplan Schritt zu halten. Weber hatte für das Arbeitszimmer tatsächlich eine andere Lampe besorgt, und in ihrem warmen Lichtkegel hockte Verena bis spät in die Nacht hinein über den medizinischen Büchern. Das Licht war perfekt, aber ihre Probleme löste sie damit nicht. Sie schlief unruhig und traumreich. Manchmal schien es, als flüstere jemand im Schlaf zu ihr. Ein Psychologe hätte seine helle Freude an ihren Träumen gehabt, das war allerdings kein Wunder. Wenn man Geschichten vorlas, in denen mit Frauen begrabene Kanarienvögel durch immer blühende Rosen sangen und damit den Mörder verrieten, musste das ja Folgen haben. Verena schrieb die innere Unruhe der fremden Umgebung zu, diesem Haus, das sie immer noch nicht vollständig erkundet hatte. Dunkel tönte die mächtige Glocke vom Turm, schwang und sang voll Trauerklang. Sie weckte jene von uns, die noch traumlos schliefen. Eine zittrige Figur zerrt wild an dem Seilstrang. Das peitschende Seilende tanzt dem Glöckner wie eine wütende Schlange um Kopf und Schultern. Der Knoten schlägt ihm ins Gesicht, aber er schließt zum Schutz nicht einmal die Augen. Er ist jenseits von Schmerz oder Furcht, wie wir alle. Noch schlafschwer taumeln meine Gefährten herbei. Verstärkung ist bitter nötig. Schattenhafte Angreifer rücken in der Finsternis unablässig auf die Mauer unserer Zuflucht vor, schwärmen mit unbändiger Wut gegen uns. Sie haben uns im Flammenschein eines Brandes längst eingekreist und wie die Hasen zusammengetrieben. Uns bleibt nur noch der Kirchhof, die ihn eine gewaltige Mauer gegen die Außenwelt schützt, und mit ihm die verlassene Kapelle, deren blinde Scheiben von der klobigen Fensterfassung schier erdrückt werden. Einige von uns scharen sich um das Gebäude, die Hoffnung auf Sieg als einzigen Ausweg. Die kräftigsten verteidigen Mauer und Eisentor. Auch ich stemme mich gegen den Wall. Die Hüter der Friedhofsburg sind nachlässig geworden. Sie haben zugelassen, dass eine Kiefer nahe bei der Mauer wurzelt. Seit Jahren wächst der Baum höher und höher in den Himmel. Die Wurzeln hoben mit der Zeit die Bruchsteine der Umfriedung an und lockerten sie. Wenn die Angreifer diese tiefen Risse und Spalten im Wall entdecken, würden sie hier mit Leichtigkeit durchbrechen. Doch der Baum schirmt die Mauer ab. Seine Zweige, gesträubt wie Schwingen eines sterbenden Vogels, werfen Schatten, welche die feuergeblendeten Augen der Angreifer täuschen. Ich zittere, in dem überwältigenden Drang, mich über die Mauerkrone zu schwingen, zurückzuschlagen und sie ihren eigenen Hass kosten zu lassen. Aber mein Platz ist beim Baum, und hier werde ich bleiben, bis ich falle. Diese Gewissheit erfüllt mich, ich weiß nicht woher. Mehr und mehr Angreifer strömen herbei wie Hunde zum Abfallplatz des Fleischers. Sie schütteln die Fackeln in ihren Händen in stummer Drohung. Das Licht hebt einzelne Gesichter aus der Masse heraus. Ich sehe vorgeschobene Kiefer, gefletschte Zähne, blutunterlaufene Augen suchen nach einer Lücke in unserer Verteidigung, nach einer Bresche in der Mauer. Einige der Gesichter kenne ich und muss mich abwenden vor den Erinnerungen, die sie wecken. Mein Nebenmann macht Ähnliches durch, denn ich spüre, wie er in der Dunkelheit nach meiner Hand greift. Oder will er nur die Menschenkette stärken, die von innen den Wall stützt? Wir besitzen keine Waffen. Sie haben sich für den Sturm auf den Friedhof Werkzeuge aus Schuppen und Küchen gegriffen, doch die Eifrigsten verzichten darauf. Zu Krallen verzerrte Hände reißen lockere Steine aus dem Wall oder hiefen Felsbrocken herbei. Mit Kräften, die nur der Wahnsinn verleiht, schieben sie die Wurfgeschosse über die Mauerkrone und schmettern sie grunzend vor Anstrengung auf uns, auf den inneren Schutzwall aus Fleisch. Der lockere Boden zu unseren Füßen ist längst zerstampft und blutig. Ein Mann, 3 Schritte schräg neben mir, bricht mit zerplatztem Schädel in die Knie. Innerlich taub, verfolge ich, wie er aufkommt, im Schlamm zu einem formlosen Haufen zusammenrutscht und etwas aus seiner zertrümmerten Hirnschale glitscht. Dann erkenne ich den Mann. Ich habe seine Leiche schon einmal gesehen, in einem Park. Ich fasse mir an den Kopf, will den Jubel der anderen aussperren. Jeder kleine Treffer entlockt ihnen einen Triumphschrei. Wir können nicht sterben, aber wir können vernichtet werden. Es sind die Lebenden, die uns hassen, weil sie unser Dasein fürchten, uns, die aus dem Todesschlaf geweckten. Sie nennen uns Zombies. Verena fuhr aus dem Schlaf hoch. Herzschlag erfüllte ihren Schädel und immer noch sah sie die grauenhaften Bilder vor sich, die Schlacht um den Friedhof. Aber es war nur ein Traum und nicht die Wirklichkeit, tröstete sie sich. So einen Albtraum hatte sie nie zuvor gehabt. Ihre Träume kreisten oft um ihre verlorene Familie. Sie hatte im Laufe der Zeit gelernt, damit umzugehen. Verena drehte sich auf die Seite, suchte den Schutz der Bettdecke, bis ihr Herz ruhiger schlug. Sie dachte daran, wie es wohl wäre, neben einem anderen Menschen zu schlafen und in seinen Armen Halt zu finden vor den Ängsten der Nacht, in Wolfs Armen. Was war bloß los mit ihr? Gut, sie hatte sich in den Schlossherrn verguckt, aber sie war nur eine Angestellte, deren Zeit mit diesem Mann begrenzt war, nur etwas mehr als einen Monat noch. Und anstatt von ihm zu träumen, erlebte sie im Geist Zombiefilme aus der Sicht der Untoten wohlgemerkt. Das war einfach absurd. Verena wusste, dass das Gehirn häufig die verschiedensten Motive und Bilder zu Träumen zusammenfügte. Ihr schauderte immer noch bei dem Gedanken an den Toten aus dem blanken Rainer Park. Aber sie schaute keine Horrorfilme, und so eine Kapelle hatte sie nie zuvor gesehen. Soweit sie wusste, gab es hier auf Weißenbach auch keinen Friedhof. Aber es konnte nicht schaden, wenn sie in der Bibliothek nach älteren Unterlagen zum Haus suchte. Weißenbach war doch gewiss nicht auf einer alten Begräbnisstätte erbaut, oder? Hinter der modernen Verkleidung konnte sich so einiges verbergen. Am nächsten Tag bemerkte Verena dunkle Schatten unter ihren Augen. Sie hatte in der Nacht einfach zu lange gegrübelt, anstatt weiter zu schlafen. Was fehlte ihr? Ironischerweise konnte sie die eigene Aura nicht wahrnehmen und deuten. Sie war auf die normalen Sinne angewiesen, auf ihre Gefühle und Empfindungen, und die waren momentan alles andere als eindeutig. Jetzt rächte es sich, dass sie sich jahrelang ihrem Wunsch nach Zweisamkeit verschlossen hatte. Andere Dinge waren stets wichtiger gewesen als Herzensangelegenheiten. Den Verlust von Eltern und Schwester zu verschmerzen, um die Waisenrente zu kämpfen, die Schule abzuschließen und eine handfeste Ausbildung zu beginnen, ehe die staatliche Unterstützung endete, sich im Mikrokosmos der Klinik zu behaupten und schließlich das Studium. An diesem Tag schützte Verena Halsschmerzen vor, um nicht vorlesen zu müssen. Sie fröstelte und legte die Strickjacke den Tag über nicht ab. Nach dem Mittagessen zog sie sich zeitig ins Nebenzimmer zurück, um zu lernen. Aber es war, als schnüre ihr der Anblick der Tapete mit dem Rankenmuster die Luft ab, als senke sich die Zimmerdecke wie ein Sargdeckel herunter. Verena kritzelte mehr auf ihren Block, als zu arbeiten. Nicht einmal das Mineralwasser aus einer seltenen Heilquelle, das alle im Haus tranken und von dem sie jeden Tag eine Flasche leerte, schmeckte ihr. Am frühen Nachmittag bereitete sie schweigsam die zweite Tropfinfusion des Tages. Sie bewegte sich wie in Trance und klemmte den leeren Beutel eine Viertelstunde später wieder ab. Nach der Infusion schlief Frau Hagendorf gewöhnlich eine Stunde. Sobald Verena die ruhigen Atemzüge der alten Dame vernahm, schlich sie auf Zehenspitzen aus dem Raum und in die Küche zu Gina, die bis unter die Ellbogen in einem Berg Möhren steckte. »Wenn es dich nicht stört, würde ich gern telefonieren.« Aber die Haushälterin zuckte bei der Bitte die Achseln. »Das Telefon ist kaputt, leider immer noch. Weber soll morgen bei der Störungsstelle Bescheid geben.« Verena entließ ihren Atem in einem langgezogenen Seufzer. »Ich muss mal raus. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit und fahre morgen mit.« »Du siehst wirklich nicht gut aus«, meinte Gina. »Frische Luft und Abwechslung tun dir bestimmt gut.« Verena wollte nicht bis zum nächsten Tag warten. Sie musste mit Tina sprechen und ihr Herz ausschütten. »Ich gehe ein paar Schritte ums Haus. Kannst du in der Zwischenzeit auf Frau Hagendorf achten? Ich bin höchstens eine Stunde weg. Sie macht gerade ihr Mittagsnickerchen.« Gina verdrehte die Augen, lächelte aber dabei. »Gut, ich setz mich gleich oben hin und raschel ein wenig mit dem Papier. Dann merkt sie überhaupt nicht, dass du weg bist.« »Danke.« Verena warf einen Blick auf die Uhr. »Sie müsste sowieso noch bis 3 Uhr schlafen. Tut sie immer. Wenn sie aber vorher wach wird, sagst du einfach: Du bist im Bad«, schlug Gina kurzerhand vor. »Nein, Verena schüttelte den Kopf. »Das Bad liegt ja gleich nebenan.« »Dann sage ich einfach, du bist unten zur Toilette gegangen, um sie nicht zu stören. Die Madame hat ja einen leichten Schlaf.« Dankbar berührte Verena ihren Arm. »Gute Idee. Ich beeile mich auch.« Gina pellte sich aus den Gummihandschuhen, an denen noch Gemüsereste klebten, und drückte ihr etwas in die Hand. »Hier ist der Schlüssel, damit du nicht klingeln musst.« Nach einem Umweg über ihr Zimmer, das sie mit Steppjacke und Telefon wieder verließ, zog Verena die Haustür ins Schloss. Sie umklammerte ihr Handy in der Jackentasche, das neben Ginas dickem Schlüsselbund Papier dünn wirkte. Vielleicht schirmte die doppelte Wand das Hausinnere nur besonders gut ab. Das war die Gelegenheit, um auszutesten, ob der Empfang draußen möglicherweise besser war. Verena schlenderte an den Wacholdern vorbei und suchte sich eine windgeschützte Ecke. Aber auch hier, unter freiem Himmel, bekam das Telefon keine bessere Verbindung. Verärgert drückte Verena den Ausknopf. Dann blieb ihr morgen die Tour mit Weber wohl nicht erspart. Oder gab es in der Nähe einen Hügel? Verena stapfte los, drehte eine große Runde ums Haus. Die Heide war flach wie ein Pfannkuchen und Weißenbach nahm den höchsten Punkt in der Umgebung ein. Unwillkürlich ertappte sich Verena dabei, wie sie beim Gehen nach einer Kapelle oder einem Friedhof Ausschau hielt. Dabei war sie nicht sicher, ob das nach dem Traum wirklich zu ihrer Beruhigung beitragen würde. Im scharfen Wind über der Heide schmerzte ihr Hals tatsächlich. Sie musste am folgenden Tag in Moldersen in eine Apotheke. Aber halt! Bestimmt hatte ein Doktor der Pharmazie ein Mittel gegen ihr Halsweh. Um diese Zeit war Wolf gewiss in seinem Labor. Die Aussicht auf ein kleines Abenteuer und das Aufbegehren gegen das Regiment der alten Frau Hagendorf belebte Verena weitaus mehr als die Frischluft. Es war gerade mal 3:10 Uhr, als Verena den Schlüssel im Schloss drehte. Sie nahm direkt den Weg zum rechten Flügel und ihr Herz pochte vor Aufregung schneller. Aber der neue Gebäudeteil war nicht abschreckend, sondern hell und freundlich, auch hier im Gang. In Nischen vor dem Sonnenlicht geschützt hingen Ölgemälde an den Wänden, wie Gucklöcher in eine andere Zeit. Männer und Frauen waren darauf abgebildet, eigenartigerweise keine Kinder, keine Familienbilder. Eine stahlgraue Tür versperrte einen Weg nach rechts. Der Hauptgang führte ein kurzes Stück darüber hinaus und endete dann blind. Verena klopfte gegen die Metalltür, doch es kam keine Antwort. Das Türblatt fühlte sich unter ihren Fingern sehr massiv an. Vermutlich war es eine Feuertür, die das Labor vor einem Brand schützte und umgekehrt das Haus vor einem Laborunfall bewahrte. Verena drückte vergebens die Klinke herab. Hier endete ihr Ausflug in den Labortrakt. »Das wollen wir doch mal sehen«, murmelte Verena. Sie zog Ginas Schlüsselbund heraus und probierte einen Schlüssel nach dem anderen. Einer der Schlüssel mit kompliziertem Bart beseitigte das Hindernis und die Türe schwang auf. Verena jubelte innerlich und schlüpfte hinein. Das Labor sah mit der großen Arbeitsplatte und einigen Schränken wenig spektakulär aus. Alles war blitzsauber. Der langgestreckte Raum roch wie die gestaltgewordene Hygiene und Verena erinnerte dieses Umfeld sofort an die Klinik. In einer Ecke brummte ein großer Kühlschrank. Sie lehnte die Tür an, durchmaß einmal den Raum, fand aber kein Anzeichen, dass hier jemand arbeitete. Der Raum war unpersönlich. Es gab nicht einmal die üblichen Kühlschrankmagnete mit Cartoonfiguren, wie sie sogar im Krankenhaus zu finden waren. Gerade wollte sich Verena zum Gehen wenden, als sie vom Gang her leise Fußtritte vernahm. Sie erkannte das Geräusch von Wolfs raumgreifenden Schritten. Ihr Mund wurde trocken. In diesem Moment realisierte sie, wie unglaublich peinlich es war, wenn er sie in seinem Allerheiligsten ertappte. Das Quietschen der Sohlen auf dem Linoleum wurde lauter. Ein noch nicht gelähmter Teil von Verenas Verstand legte eine Ausrede zurecht, ein anderer plante die Flucht. Sie wollte mit Wolf über den Zustand seiner Mutter sprechen. Sie wollte sich hinter dem Kühlschrank verstecken und in einem geeigneten Moment aus dem Zimmer schlüpfen. Sie... Plötzlich realisierte Verena, dass das Geräusch verstummt war. Blut flutete heiß in ihr Gesicht und sie schluckte. Jeden Moment würde er hereinkommen. Sie eilte zur Tür, stieß sie auf und sah ins Leere. Sie stand allein auf dem Flur. Erleichtert sackten ihre Schultern nach vorne. Aber sie hatte Wolf doch eben noch gehört. Selbst wenn er am Labor vorbeigelaufen wäre, wo hätte er dann hingewollt? Sie warf einen flüchtigen Blick in das blinde Ende des Ganges. Zwei Nischen an der linken Wand beherbergten weitere Porträts. Gab es hier einen weiteren Ausgang? In den Garten vielleicht? Oder fand sich eine einfachere Erklärung? Sie würde sich ein anderes Mal darum kümmern. Verena beschloss, ihr Glück nicht weiter zu strapazieren. Sie hatte sich idiotisch benommen, und es wurde sowieso Zeit, Gina abzulösen. Frau Hagendorf konnte jederzeit erwachen. Tatsächlich traf Verena keinen Augenblick zu früh bei Gina ein. Sie hörte Frau Hagendorf im Nebenraum schon rumoren und den Fernseher anstellen. Es war nur eine Frage von Minuten, bis sie nach ihr riefe. Verena schob Gina den Schlüsselbund in die Schürze und setzte sich an den Schreibtisch. Aber die papiernen Aufgaben fesselten sie nicht. Es war, als habe der Hauch des wirklichen Lebens Verena gestreift und in ein Labyrinth von Geheimnissen und Vermutungen gestürzt. Die Begegnung im Gewächshaus, Wolfs Labor, das düstere Haus, all das war wie eine Droge, nach der Verena immer mehr verlangte. Sie musste dazu den sinnbildlichen Faden der Ariadne finden. Nur, dass Verena dieser Faden zu einem gewaltigen Knäuel geschlungen und vielfach verknotet erschien.